Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anna Wallner. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute bekommen Sie hier einen Bericht von der Weltklimakonferenz. Die findet ja bereits seit 2 Wochen in Baku, Aserbaidschan statt. Ja, und meine Kollegin Christine Meierhofer, die Sie hier aus dem Podcast als eine der Gastgeberinnen kennen, ist bereits seit einigen Tagen vor Ort. Die COP29 gilt ja auch als Finance COP, denn die Weltgemeinschaft muss sich dort darüber einig werden, wer in Zukunft wie viel Geld für den Klimaschutz aufbringen soll. Warum das aber nicht so einfach ist, wie Aserbaidschan mit der COP auch Greenwashing betreiben will und was sich bis zum Ende der Klimakonferenz am Sonntag noch tun kann, bespreche ich gleich mit Christine Meierhofer.
Im blödesten Fall einigt man sich nicht und versucht dann einen klaren Prozess aufzusetzen, wie man diese Einigung dann im nächsten Jahr bei der nächsten COP zustande bringen kann.
Aber bevor wir gleich loslegen, hören Sie hier noch einen kurzen Hinweis. Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann. Ja, hallo Christine, liebe Grüße nach Baku.
Hallo Anna, freut mich, dass ich mal auf der anderen Seite des Mikros zu Gast bin.
Ich mich auch. Erzähl uns mal, wie war denn, du bist jetzt seit fast einer Woche in Baku bei der COP. Wie sind denn deine Eindrücke, wie war die Woche bisher für dich?
Also es ist natürlich eigentlich überwältigend. Zum einen, weil man eben diesen Prozess, von dem man halt so oft hört und von dem man ständig liest, einmal hautnah erlebt und irgendwie den Blick hinter die Kulissen auch ein bisschen bekommt, auf der einen Seite. Und es ist wirklich eben so ein großes internationales Treffen aus der ganzen Welt. Sind hier Leute da? Das kennt man natürlich auch an dem, wie die Menge hier ausschaut, wie sie sich präsentiert, was die Leute anhaben. Die verschiedensten Sprachen flattern da durch die Gegend. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ernüchternd, weil es halt tatsächlich auch einfach so eine große, sehr trockene Konferenz ist mit allem, was dazugehört, mit schlechtem Essen, das total überteuert ist, mit langen Abenden vor dem Computer und so weiter. Also das hat natürlich ganz viele Dimensionen, diese Weltklimakonferenz.
Das ist spannend. Erzähl uns mal, wie denn eigentlich so eine Klimakonferenz funktioniert. Die Bilder, die man sieht in den Nachrichten und im Fernsehen, schauen eigentlich aus wie eine Messe, eine klassische. Das ist es ja wohl auch zum Teil aber wie ist denn der Ablauf, das Prozedere? Wo darf man überall dabei sein? Was ist hinter geschlossenen Türen?
Genau, also die Weltklimakonferenz beginnt eigentlich schon immer mit dem Ende der letzten Konferenz. Also da laufen dann das ganze Jahr über Vorbereitungen, natürlich vom Gastgeberland, aber auch von den ganzen internationalen Verhandlungsparteien. Ja, also da gibt's viel Austausch, da werden Positionen vorbereitet. Das passiert alles im Vorfeld. Und da lässt sich natürlich immer schon auch ein bisschen erahnen, wie wird die nächste COP laufen? Da wird natürlich festgelegt, um was soll es überhaupt gehen bei der nächsten COP. Es gibt ja auch immer Schwerpunkte. Und dann diese 2 Wochen, bei denen dann wirklich alle aufeinandertreffen, da geht es dann sozusagen um alles. Da finden in der ersten Woche die sogenannten technischen Verhandlungen statt. Also es gibt natürlich eine offizielle Eröffnung, da kommen dann die Staatsoberhäupter, manche nicht, und schwingen Reden, aber verhandelt wird da erst einmal auf technischer Basis. Also die Delegierten treffen aufeinander und verhandeln quasi die Details. Besonders spannend wird es eben erst in der 2. Woche. Wir sind ja jetzt in der Endphase, also da wird wirklich auf allerhöchstem politischen Level verhandelt. Da wird Druck aufgebaut durch öffentliche Statements. Da versuchen auch alle anderen möglichen Akteure, die halt Interessen haben, auch noch Druck aufzubauen für ein brauchbares Ergebnis. Und besonders da ist dann eben der jeweilige Vorsitz, also die Präsidentschaft, gefragt, mit diplomatischen Mitteln alle Parteien dazu zu bewegen, dass man eben zu einem brauchbaren, für alle geeigneten Kompromiss kommt.
Was war denn dieses Jahr eigentlich der thematische Fokus?
Also die diesjährige COP gilt so als die Finance COP. Also es geht um Klimafinanzierung und das ist auch der ganz große Konfliktpunkt, bei dem sich eben jetzt bis zuletzt bei den Verhandlungen es sich spießt. In Zukunft wird man so circa 1,3 Billionen Dollar jährlich brauchen, damit sich vulnerable Länder adäquat halt an den Klimawandel anpassen können, damit sie die grüne Wende schaffen können. Bisher wurden in etwa so 100 Milliarden Dollar pro Jahr bereitgestellt. Also das ist ein ordentlicher Gap und der muss gefüllt werden. Da gibt es verschiedene Ideen, wie das passieren soll. Also es ist klar, dass die Länder, die bisher Klimafinanzierung bereitgestellt haben, da nochmal deutlich mehr auf den Tisch legen müssen. Es gibt sowas wie innovative Finanzquellen. Also das könnten irgendwie neuartige Steuern sein, die Geld bereitstellen. Es gibt die Möglichkeit, dass durch privates Investment Geld fließt. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, für welche Bereiche dieses Geld bereitgestellt wird. Also man braucht die für Loss and Damage. Das war dieses große Wort aus dem letzten Jahr. Also da geht es tatsächlich um Folgen des Klimawandels, dass man eben zum Beispiel bei Extremwetterereignissen Geld parat hat, um danach diese mit den Folgen klarzukommen. Es geht um Klimawandelanpassung und es geht eben auch um Klimaschutzmaßnahmen. Also für die braucht man ja auch Geld. Und in dieser Gemengelage, wer da wie viel bezahlen soll und wo das Geld herkommen soll, für was das Geld verwendet werden soll, ob das irgendwie gebunden werden soll, ist es wirklich schwierig, einen Kompromiss zu finden. Die bisherigen Geberländer, die hätten gerne, dass der Kreis der Geberländer erweitert wird und dass jene Länder, die mittlerweile auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, also zum Beispiel China oder die Golfstaaten, da in Zukunft mitzahlen. Diese Länder, die stellen sich da dagegen, das möchten die nicht so gerne.
Und was wäre jetzt der bestmögliche Outcome von so einer COP? Ich meine, natürlich, man sagt, man findet die Lösung, wie man diese Summe zustande bringt, aber was wären sozusagen die absolut höchsten Erwartungen, die man sich stecken kann an so eine Konferenz?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt, weil hier sehr viele verschiedene Interessen vertreten sind. Es ist klar, dass es eine Mischung sein wird. Also es ist auch klar, dass jene Länder, die bisher Klimafinanzierung bereitgestellt haben, das auch in Zukunft werden tun müssen und dass dieses Geld auch mehr werden wird müssen.
Bei der COP29 in Aserbaidschan geht es also vor allem ums Geld. Aber nicht nur, wie wir gleich hören werden, denn ich habe meine Kollegin Christine Meyerhofer auch gefragt, welche Rolle denn die EU in den Verhandlungen einnimmt. Ist die Europäische Union bereit, mehr für globalen Klimaschutz auszugeben als bisher oder nicht? Und das hat Christine geantwortet.
Das ist auch ein großer Konfliktpunkt, weil eben die EU sich weigert, auch eine Zahl auf den Tisch zu legen, wie weit sie bereit wäre, in die Höhe zu gehen, solange es nicht diese Erweiterung der Geberländer gibt. Und vor allem, weil das ist der zweite wichtige Punkt bei dieser COP, es keine Bewegung im Bereich Mitigation, also Emissionsreduktion gibt. Das ist natürlich der zweite sehr zentrale Punkt, weil selbst wenn sich bei diesem Klimafinanzierungskonflikt ein toller Kompromiss findet, braucht es natürlich auch den weiteren Fortschritt bei der Emissionsreduktion, bei den Zielen.
Und jetzt ist natürlich auch noch ein großes Thema, nehme ich mal an, oder ich frage dich, wie groß das Thema ist, dass Trump kurz vor dem Start dieser Konferenz zum zweiten Mal die Wahl gewonnen hat. Wie hat denn sein Wahlsieg die Weltklimakonferenz bisher beeinflusst?
Also der Wahlsieg Trumps war natürlich eines jener negativen Anzeichen, die schon vorab ein bisschen Sorge bereitet haben, was wird sich jetzt bei dieser COP tun und wird sich das überhaupt positiv entwickeln. Und natürlich hat es teilweise auch solche Reaktionen gegeben, wie ganz am Anfang ist ja zum Beispiel die Delegation von Argentinien wieder zurückgeholt worden. Das wurde von vielen als so eine Reaktion auf Trumps Wahlsieg interpretiert. Jetzt vor Ort muss man sagen, also es gibt jetzt nicht wirklich eine Bewegung hin, dass man sagt, okay, die USA werden wahrscheinlich wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, da werden dann viele weitere Länder der USA folgen. Das ist jetzt nicht der Fall. Und die jetzige Delegation von den USA ist ja auch noch von der Biden-Administration geschickt, also die vertritt jetzt hier nicht Donald Trumps Anschauungen zum Klimawandel. Die internationale Gemeinschaft hält eigentlich an dem fest und lässt da ein bisschen die USA außen vor.
Okay. Und was kann jetzt bis zum Sonntag noch passieren?
Ja, jede Menge. Also ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind gerade in der spannenden Phase der Verhandlungen. All die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe in puncto Klimafinanzierung, die müssen sich jetzt klären in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen. Die sind eng verkettet mit einem Fortschritt im Bereich der Emissionsreduktion, weil das bedingt einander.
Und was passiert jetzt, ganz wenn ich dich unterbrechen darf, was passiert jetzt, wenn man sich nicht einigt oder wenn man nur mit so, also der kleinste gemeinsame Nenner wäre wahrscheinlich kleine Änderungen und Schritte aufeinander zu, aber eben weit weg von dem Ziel, das man sich da gesetzt hat, oder?
Genau, also der kleinste gemeinsame Nenner wären eben minimale Errungenschaften. Zum Beispiel ziemlich fix weiß man schon, dass sich eben jene Institutionen, die so multilaterale Klimafinanzierung abwickeln, dass die reformiert werden sollten und dass durch diesen Reformationsprozess zum Beispiel auch mehr Geld dann zur Verfügung steht. Also das ist so ein Punkt, der wird sehr wahrscheinlich dann auch im Endtext drinnen stehen. Das ist aber wirklich nicht einmal ein Minimalkonsens sozusagen. Im blödesten Fall einigt man sich nicht und versucht dann einen klaren Prozess aufzusetzen, wie man diese Einigung dann im nächsten Jahr bei der nächsten COP zustande bringen kann.
Jetzt gab es ja auch am Gastgeberland Aserbaidschan im Vorfeld immer wieder Kritik, auch einerseits, weil man gesagt hat, die Organisation sei überfordert, aber auch, weil sie selber jetzt nicht unbedingt zu den Klimastrebern gehören. Ist diese Kritik auch unter den Teilnehmenden zu hören und bekommt man die mit? Oder ist das eigentlich eher so ein Thema, das man von außen drauf projiziert?
Also hier vor Ort muss man sagen, die Konferenz ist wirklich sehr gut organisiert, was das Logistische anbelangt. Alles funktioniert, es gibt überall kurze Wartezeiten. Es wird wirklich versucht, einem zu vermitteln, dass man hier sehr gastfreundlich ist und sich freut, dass alle da sind. Wenn es um die politische Vorbereitung geht, das habe ich vielleicht auch schon ein bisschen durchklingen lassen, dann schaut das ganz anders aus. Also schon vorab war man sich nicht so sicher, ob diese Präsidentschaft wirklich das Zeug dazu hat, hier etwas auf den Boden zu bringen. Und das zeigt sich ja jetzt auch. Die Zweifel sind eigentlich im Laufe der Konferenz deutlich noch größer geworden. Und es wird sich eben jetzt in den nächsten Stunden und Tagen beweisen, ob sie das schaffen. Es schaut aktuell nicht so ganz danach aus. Und was ich hier auch immer wieder gehört habe, war, dass man tatsächlich auch Zweifel hat, ob die Präsidentschaft sich der Größe der Herausforderung überhaupt bewusst war und auch selbst natürlich Engagement hat, hier inhaltlich was weiterzubringen. Dazu muss man natürlich auch die Lage hier im Land betrachten. Aserbaidschan ist ein fossiler Staat. Diese Veranstaltung dient dazu, sich selbst eine internationale Bühne zu geben. Es geht hier primär darum, sich selbst zu inszenieren, Greenwashing zu betreiben. Das zeigt sich, und wenn wir die zivilgesellschaftliche Lage anschauen im Land, dann ist es fatal. Also es gibt 300 politische Gefangene aktuell in Aserbaidschan. Auf der Konferenz selber fehlen lokale Initiativen, NGOs, Aktivistinnen total.
Interessant. Spannend. Gab es für dich jetzt oder auch für die gesamte anreisende Gemeinschaft aller Delegierten und so weiter eine Überraschung oder was ist die größte Überraschung, würdest du sagen? Oder gibt es eh keine?
Ja, vielleicht kommt die Überraschung noch, wenn eben vielleicht doch noch ein brauchbarer Kompromiss gelingt. Wenn es ganz in die Hose geht und ganz schief geht, dann wäre das natürlich auch eine Überraschung, weil sich bis zuletzt eigentlich schon alle, mit denen ich gesprochen habe, bekräftigt haben, sie geben jetzt eine Lösung noch nicht auf, ja. Auch wenn das nicht zwingend damit einhergeht, dass sie selber ihre Positionen aufweichen. Aber der Wille zu verhandeln ist da, ja. Das extreme Ergebnis in beiden Richtungen wird mich eigentlich überraschen. Von einer zufriedenstellenden Lösung, also ein Kompromiss kann nie für alle sehr zufriedenstellend sein, aber es würde mich wundern, wenn wir hier noch von einer sehr erfolgreichen COP sprechen würden.
Mhm. Und was nimmst du persönlich mit als Journalistin, die sich mit dem Klimathema sehr viel beschäftigt? Was ist so deine persönliche, dein persönliches Mitbringsel nach Hause?
Also für mich war das hier sehr lehrreich, einfach diesen Prozess besser verstehen zu können, wie es da wirklich zugeht hinter den Kulissen. Man hat vielleicht Ideen, so ganz kann man sich's erst vorstellen, wenn man es erlebt hat.
Und hast du einen Gegenstand für den letzten Aufguss, den Klimapodcast, aufgetrieben? Okay. Ich meine, es wäre jetzt blöd, wenn du ihn hier verrätst, aber wir haben ja den Klimapodcast, den du mit Kolleginnen gemeinsam machst, und da wird immer am Beginn ein Gegenstand mitgenommen, den die anderen einordnen müssen.
Ja, so ist es. Man bekommt hier jede Menge Gegenstände. Ganz besonders lieb ist mir natürlich mein Badge geworden, weil den muss man immer bei sich haben, sonst kommt man natürlich nirgends rein. Man bekommt ja auch Souvenirs, also es gibt eine traditionelle Wasserflasche, mit der hier alle herumlaufen, so Tote Bags, genau.
Also du hast genug Dinge, die du mitnehmen
so
kannst
ist es.
Für die nächste
so
Folge
ist es, ja.
des letzten Aufgusses. Okay. Ja, liebe Christine, ich danke dir für das Update und bin gespannt, was ich bis zum Sonntag noch tun kann.
Sehr gerne, liebe Grüße nach Wien.
Zu Klimathemen bekommen Sie bei uns übrigens nicht nur Informationen im eigenen Klimapodcast Der letzte Aufguss, der nur zur Erinnerung jeden zweiten Freitag erscheint, sondern ab sofort gibt es auch einen eigenen Klima-Newsletter namens Hitzefrei. Der kommt jeden Donnerstag und diesmal bei der Premiere hat ihn ebenfalls Christine Meierhofer direkt von der COP29 in Baku verschickt. Den Link zur kostenfreien Anmeldung finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie uns lesen. Vor dem Wochenende habe ich dann aber noch zwei weitere Ankündigungen. Erstens berichten wir am kommenden Sonntag rund um die Uhr digital über die Wahl in der Steiermark. Und auch hier im Podcast bekommen Sie ein rasches Update. Und wenn Sie sich auf diesen Wahlsonntag noch einstimmen wollen, empfehle ich Ihnen die aktuelle Folge zur Wahl mit Michael Jungwirth von der Kleinen Zeitung vom Donnerstag. Auch diesen Link stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Zweitens bespielen wir dieses Jahr auch die Buch Wien, die Buchmesse, die ja schon seit Mittwoch in der Hauptstadt läuft. Da können Sie uns sehr gerne an unserem, finde ich, sehr schicken Pressestand besuchen. Dort werden immer Redakteurinnen und Redakteure vor Ort sein, die sich darauf freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben außerdem einige spannende Panels, die dort auf der ORF-Bühne und der Radio Wien-Bühne von unseren Kollegen wie etwa Christian Ulsch, Susanne Pickel oder Marlies Eder moderiert werden. Mehr Infos dazu hören Sie auch in der vorvorigen Folge zum Zauberberg von Thomas Mann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Danke, dass Sie sich von mir durch die Woche begleiten haben lassen. Schönes Wochenende und auf bald.